Ja, ihr habt das vielleicht im Dautphetal-Blatt gelesen. Der ursprüngliche Titel für die Predigt heute war das Herz Gottes. Daraus ist der Titel geworden, der Schmerz Gottes. Nachdem ich nämlich nach einem Bibeltext gesucht habe, den Gott mir aufs Herz legt. Der Schmerz Gottes. Wir haben das eben gesungen, lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Das ist eine Bitte an Gott, lass es mich fühlen, was dein Herz bricht. Und darauf wollen wir heute schauen, was bricht denn Gott das Herz? Das ist ja für uns eher ein ungewöhnlicher Gedanke, wenn wir an das Herz Gottes denken. Dann geht es vor allen Dingen um Liebe, Barmherzigkeit, Gnade und so weiter. Aber hat Gott eigentlich auch Schmerzen? Kann ihm irgendetwas das Herz brechen? Wie wir das in der Lesung gehört haben, und das ist ja auch der Predigttext, weint Jesus über Jerusalem. Und das sind keine Krokodilstränen, sondern das ist ein klagendes, ein verzweifeltes Weinen. Das griechische Wort kleio, das hört sich schon so klagend an, kleio, ja, das ist Ausdruck tiefer innerer Erschütterung. Und es wird vor allen Dingen dann verwendet, wenn jemand gestorben ist und die Leute in tiefer Erschütterung sind, weil sie vielleicht auch gar nicht damit gerechnet haben. Eben noch ist Jesus im Triumphzug auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann kommt er auf dem Ölberg, ich weiß nicht, wer von euch schon in Jerusalem war, am Ölberg an eine bestimmte Stelle, heute steht da eine Kapelle und an dieser Stelle kann man über ganz Jerusalem schauen. Und Jesus sieht Jerusalem vor sich sehen. Aber er sieht eben nicht nur die Stadt Gottes in ihrem Glanz und ihrer Pracht, sondern er sieht viel mehr, er sieht tiefer. Er schaut auf die Stadt Jerusalem, die übersetzt heißt, die den Frieden schaut. Und Jesus weiß, gerade die Menschen in Jerusalem, gerade diese Stadt sieht den Frieden eben nicht. Sie erkennt nicht den und das, was zum Frieden dient. Da heißt es, wenn auch doch auch du zu dieser Zeit erkennen würdest, was zum Frieden dient, sagt Jesus, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Israel ist blind, sagt Jesus, blind für Gottes Heimsuchung. Und er spricht von der Zeit, in der Jerusalem heimgesucht worden ist. Und ich habe gedacht, was meint Jesus damit? Heimsuchung, das hat bei uns ja einen total negativen Klang. Wir sind von einer Grippe heimgesucht worden und so weiter. In der Bibel ist Heimsuchung etwas ganz Positives. Es ist nämlich der Besuch Gottes bei den Menschen, um sie für sich zu gewinnen, um sie heim zu suchen, nämlich nach Hause zum Vater zu suchen. Das ist Heimsuchung. Gottes Volk hat das nicht erkannt, dass Gott mit seiner Gegenwart immer wieder versucht hat, sie zum Leben zu führen, ihnen Frieden zu bringen, sie zu sich selbst zu bringen. Und ich finde, das ist in der Tat erschütternd, dass dieses Volk, das Gott sich ausgesucht hat, über Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder am Heil vorbeigelaufen ist, immer wieder ins ihr Verderben gerannt ist. Und wie hat sich Gott bemüht um dieses Volk von Anfang an mit seinen Verheißungen an Abraham, an Isaak, an Jakob. Dann hat er es aus der Knechtschaft von Ägypten befreit mit Wundern und Zeichen, hat sie am Berg Sinai, haben sie einen Bund geschlossen, dass es ihnen wohlgehen sollte in dem verheißenen Land. Er hat unglaublich viel Geduld gehabt, weil das Volk immer wieder von ihm abgefallen ist, sich äußerst undankbar und gottlos verhielt, gegen Gott murrte, sich gegen seine Gebote auflehnte, die Gesandten, also die Propheten, haben sie geschlagen oder auch getötet. Sie haben an seiner Liebe gezweifelt und an seinen Verheißungen. Sie haben fremden Göttern gedient und sich von ihm abgewandt. Die Heimsuchungen Gottes können wir zum Beispiel im Buch der Richter konkret erkennen. Da lesen wir, wie oft das Volk Israel Gott einfach vergessen hat, sich anderen Götzen zugewandt hat. Und dann hat Gott oft sein Volk mit einer Plage oder auch einem Krieg heimgesucht, damit es umkehrt. Hat dann einen Mann geschickt oder auch eine Frau, die das Volk zur Umkehr gerufen hat und dann auch dieses Volk wieder befreit hat von den Feinden. Auch das, auch wenn wir das nicht so heute verstehen wollen, das kann Gottes Heimsuchung sein. Der Prophet Amos hat das ganz deutlich ausgedrückt. Dort heißt es in Kapitel 4, und das, wenn ihr das hört, das klingt ja heute ganz modern: Ich habe euch nichts zu beißen gegeben. In euren Städten und Dörfern gab es Mangel an Brot. Denkt mal an die Ukraine. Und dann heißt es weiter: Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, sagt Yahweh. Ich hielt den Regen zurück. Von 2, 3 Städten schleppten sich die Leute zu einer Stadt hin, die noch Wasser hatte. Aber es reichte nicht für so viele. Denkt mir mal an Afrika, Kenia und so weiter, wo es gerade überhaupt schon lange nicht mehr geregnet hat. Und dann sagt Yahweh: Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um. Ich ließ eure Gärten und Weinberge vertrocknen, eure Feigen- und Olivenbäume fraßen die Heuschrecken kahl. Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um. Ich schickte euch die Pest oder die Covid-19 oder was auch immer. Eure jungen Männer wurden im Kampf erschlagen. Ich schickte euch Krieg. Und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, sagt Yahweh. Diese Heimsuchung Gottes, so kann man es bei Amos lesen, haben nicht die Vernichtung seines Volkes zum Ziel, sondern sie wollen, dass die Menschen erkennen, es gibt einen Gott und dieser Gott möchte uns retten. Der möchte eine Beziehung zu uns, der möchte uns wachrütteln, dass wir uns endlich wieder auf ihn beziehen. Gott möchte sein Volk, möchte uns nach Hause führen. Israel ist untreu gewesen, aber Gott ist in seiner Treue hat immer zu Israel aufgehoben. Das wurde nicht aufgehoben. Und das ist ja für uns als Gemeinde, aber auch als Einzelne total wichtig. Das hat eine besondere Bedeutung, denn würde Gott seine Verheißung an Israel zurücknehmen, dann bedeutet das, dass wir den Zusagen Gottes für das ewige Leben, für unsere Rettung nicht vertrauen könnten. Denn er könnte ja sagen, ihr seid ja genauso wie dieses Volk. Ständig fallt ihr ab, ständig seid ihr untreu, ständig murrt ihr und macht was weiß ich. Ich hab's satt, könnte er sagen. Hätte er auch alles Recht zu. Aber an Israel erkennen wir, dass Gott treu ist und dass er über das Ganze nicht hinweg sieht, sondern aber sich immer wieder bemüht, uns heimzusuchen. Durch ganz verschiedene Dinge. Auf sein Wort ist unbedingt Verlass, und das können wir an Israel sehen. Gott ist treu. Er will sein Volk heimsuchen. Und dann kam Gottes wunderbarste Heimsuchung. Er selbst wurde Mensch. Er besuchte sein Volk in Jesus Christus. Er kam, um sie von allen Sünden zu befreien. So sehr hat Gott sein Volk geliebt. Wie groß war sein Schmerz, ich kann es mir jedenfalls nur so vorstellen, als sein Volk diesen letzten Versuch, seinen Besuch bei seinem Volk, dieses unfassbare Zeichen der Liebe ausschlägt. Zumindest der Großteil. Und es ist doch kein Wunder, dass Jesus, als er auf Jerusalem schaut und weiß, was kommen wird, dass er weint über dieses Volk. Du hast die Zeit nicht erkannt, sagt Jesus, in der du heimgesucht worden bist. Ach, wenn du doch den Friedenfürst angenommen hättest, wenn du dich doch mit Gott versöhnen lassen würdest durch den, der gekommen ist, um die Sünder selig zu machen. Jesus weint verzweifelt über Jerusalem. Wenn du doch auch erkennen würdest, was zum Frieden verdient, aber es ist dir vor deinen Augen verborgen. Das Weinen Jesu ist quasi der Ausdruck eines Liebeskummers. Denn die Liebe Gottes zu den Menschen wird nicht erwidert. Das Volk lehnt Jesus ab. Jesus weint, weil die Menschen einfach nicht sehen wollten, was zu ihrem Frieden dient, beziehungsweise wer zu ihrem Frieden dient. Jesus Christus. Hier bekommen wir durch Jesus einen tiefen Einblick in das Herz Gottes. Nach dem Urtext vergoss Jesus nicht nur Tränen, es überfiel ihn ein wirklich lautes Schluchzen, ein inneres, tiefes Klagen. Er ist zutiefst erschüttert, weil er mehr sieht als nur diese Stadt. Er sieht die Konsequenzen, die die Ablehnung seiner Person hat. Jesus ist der wahre Heiland und Retter, der sein Volk liebt. Er weint, weil er erkennt, dass sie ihn ablehnen und damit verloren sind. Bei Matthäus heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Wie tragisch ist das denn? Johannes sagt es nochmal anders, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Tragik des Volkes Israel, dass sie ihn nicht gewollt haben, dass sie ihn abgelehnt haben. Gott macht den Menschen das größte Angebot seiner Liebe überhaupt und dann steht er so ganz lapidar, aber ihr habt nicht gewollt. Ich kann verstehen, wenn Jesus darüber weint und dass Gott einen tiefen Schmerz empfindet über die Menschen, die nicht wollen. Hermann Betzel hat gesagt, wissen, was man weiß und es nicht ändern können, das bricht einem Menschen das Herz. Und das ist doch hier bei Jesus so. Er weiß ja, was passiert, aber er kann es nicht ändern. Die Tränen sind auch Zeichen seiner Ohnmacht, denn auch Jesus sind hier die Hände gebunden. Er hätte alle Macht, um die Menschen zur Umkehr zu zwingen. Aber Liebe zwingt nicht. Liebe kann nicht zwingen, sondern nur einladen. Die Liebe wirbt um jeden Einzelnen, lädt ihn ein, das Rettungsangebot anzunehmen. Aber weil die Liebe eben nicht zwingen kann, ist die andere Seite der Liebe das Leiden an der nicht erwiderten Liebe, an der nicht angenommenen Liebe. Jesus leidet daran, dass sein Volk seine Liebe nicht will. Jesus sieht dann vor seinem geistigen Auge hinter diese Fassaden der schönen Stadt Jerusalem, wir haben es eben gerade gehört, er sieht schon die Trümmer, den Schutthaufen, den zerstörten Tempel, das Haus Gottes. Und das geschah. Am 9. August 70 nach Christus hat Titus, der Sohn des damaligen römischen Kaisers, Jerusalem belagert und die Stadt erobert und zerstört. Dabei kamen tausende Menschen um das Leben. Das ganze Volk Israel wurde in die ganze Welt zerstreut. Ich glaube aber nicht, dass Jesus über die Zerstörung der Stadt oder des Tempels weint, sondern er weint über die Menschen, über die verlorenen Menschen. Die Tränen sind Ausdruck für den Schmerz, den Gott leidet, weil die Menschen ihn ablehnen und sich gegen ihn auflehnen. Ob Gott heute Grund zum Weinen hätte? Wissen wir denn, was zum Frieden dient? Haben wir aus der Geschichte gelernt? Wenn ich auf das christliche Abendland schaue, da kommen mir echt Zweifel. Es heißt, das christliche Abendland, aber wo ist denn dieses Land noch christlich? Ich glaube, Jesus hätte auch heute viel Grund zu weinen. Wenn du doch erkennen würdest, was zum Frieden dient, könnte Jesus genauso sagen. Gottes Wort hat sich hier in der Gegend ausgebreitet, das ist schon länger her. Große Männer haben hier Jahrhunderte hindurch gepredigt, Martin Luther hat das Evangelium wieder ans Licht geholt, damit alle hören können, was zum Frieden dient. Christus allein. Das ist das Verdienst von Luther gewesen. Jesus Christus allein versöhnt uns mit Gott. Ist der, der den Frieden bringt. Aber wie viele Menschen erkennen heute noch den Friedensfürsten? Wissen Sie, dass Jesus den Menschen mit Gott versöhnen, mit ihnen Frieden schließen will? Ich denke, wir müssen der Tatsache die Augen sehen, dass wir als Christen nur eine kleine Minderheit sind in unserem Land. Und zwar die Christen, die wirklich auf Jesus Christus als ihren Heiland und Erlöser vertrauen, die ihn Herrn nennen und ihm nachfolgen und dienen wollen. Ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber die Schätzung liegt bei 2,9% wirklich überzeugter Christen. In Belgien liegt sie bei 0,3% überzeugte Christen. Das ist doch kein christliches Abendland mehr. Das haben wir längst verloren. Viele sind überhaupt nicht mehr ansprechbar auf Gottes Wort, sind beleidigt, wenn man sie ermahnt und zur Umkehr ruft. Und wie wenige empfinden wirklich Reue über ihre Sünde und wagen ernstlich einen Neuanfang. Nicht mehr Jesus und sein Wort haben Vorrang, das müssen wir einfach so sehen, sondern die menschlichen Erwartungen und Überlegungen, dass ich sitze auf dem Thron und nicht Gott. Der Mensch steht an erster Stelle. Aber, und das ist das Tragische, wer sich selbst an die erste Stelle setzt, die eigentlich Gott gehört, der muss sich auch selbst erlösen. Wer sich an die Stelle Gottes setzt, der muss sich selbst erlösen. Wie Jesus damals über Jerusalem weinte, so würde er auch heute, glaube ich, über unser Volk weinen. Denn das Gericht ist uns prophezeit. Jesus wird wiederkommen als Richter. Die Gnadenzeit haben wir noch. Aber wie lange noch? Viele sind blind für den, der sie heimsucht, nämlich Jesus Christus. Erkennst du ihn? Ich weiß nicht, ob die Menschen hier in dieser Zeit der Pandemie und auch des Krieges erkennen, was wirklich zum Frieden dient. Verkündigen wir denn den, der kommen wird und gekommen ist, um wahren Frieden zu bringen, den Frieden mit Gott? Werden wir nicht müde, die Hände zu falten und zu beten für unser Volk, für die Menschen, die verloren sind, die Jesus Christus nicht erkennen als den Friedensfürsten? Je weniger die Menschen in unserem Land an Jesus Christus glauben, desto mutiger müssen wir es ihnen sagen. Müssen wir ihnen sagen und erklären, was ihnen zum Heil und zum Frieden dient. Es ist noch Gnadenzeit. Und natürlich, es ist wichtig, dass wir für den Frieden in der Ukraine und sonst wo auf der Welt beten. Aber es ist doch noch wichtiger, dass wir darum beten, dass die Menschen Jesus Christus erkennen, der sie mit Gott versöhnen will, der sie erlösen will von ihrer Schuld, der ihnen ewiges Leben schenken will. Jesus weint ja nicht über die zerstörte Stadt Jerusalem, sondern über die Menschen, die verloren sind. Das bricht ihm das Herz. Und an dieser Stelle, als Jesus über die Menschen weint, die verloren sind, ist mir das Gleichnis vom verlorenen Sohn eingefallen. Könnt ihr euch den Schmerz des Vaters vorstellen? Wenn wir dieses Gleichnis, ihr kennt das ja alle, daran denken, dann denken wir immer ans Ende, wie der Vater seinem Sohn entgegenläuft und ihn in die Arme schließt. Aber es gibt auch einen Anfang der Geschichte, wo der Sohn nämlich sein Erbe verlangt, um von zu Hause wegzuziehen. Das ist für uns heute nicht so ungewöhnlich, deswegen verstehen wir das vielleicht nicht mehr so. Viele ziehen heute zu Hause aus, um eben eigenständiges Leben zu führen, sich die Welt anzugucken und so weiter. Aber damals war das für den Vater eine Schande. Mehr noch, man hat Umfragen gemacht, heute im Orient und Indien und so weiter, und man hat da erfahren, dass das immer noch heute diese Forderung des Sohnes, das Erbe zu bekommen, das würde heute immer noch bedeuten, gib mir mein Geld, ich kann nicht darauf warten, bis du tot bist. Für mich bist du schon jetzt tot. Das ist das, was der Sohn zu dem Vater sagt. Du bist für mich schon jetzt tot, deshalb gib mir das Erbe. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Der Sohn lehnt sein Vaterhaus und den Vater ab. Und wenn Lukas so lapidar schreibt, er zog fort in ein fernes Land, dann ging es nicht darum, dass der Sohn gerne die Welt erkunden wollte, dass er Spaß hatte, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, sondern er kehrt dem Vater den Rücken und verlässt ihn für immer, erklärt ihn für tot. Könnt ihr euch den Schmerz des Vaters vorstellen? Was es bedeutet, wenn das eigene Kind sagt, für mich bist du schon tot? Und wie gerne hätte der Vater seinen Sohn zurückgehalten, weil er wusste, was daraus folgen wird, dass der Sohn sich aufmacht mit dem ganzen Geld. Das hat der Vater schon gesehen. Er hätte ihn gerne vor den Folgen dieses Entschlusses bewahrt. Und es bricht ihm das Herz, dass der Sohn ihn verlässt, aber aus Liebe lässt er ihn gehen. Aus Liebe muss er ihn gehen lassen. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er es ihm freistellt, das Vaterhaus zu verlassen. Könnt ihr euch den Schmerz Gottes vorstellen über die vielen Menschen, die ihm den Rücken gekehrt und gesagt haben, Gott ist tot. Ich habe keinen Vater im Himmel. Ich glaube, Gottes Schmerz muss unendlich sein. Darum sucht er sein Volk heim. Darum sucht er uns heute noch heim. Ich habe mich gefragt, wie bekämpft Gott eigentlich diesen Schmerz, dass Menschen verloren sind? Und ich habe festgestellt, vielleicht mit einem noch größeren Schmerz. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber alle Eltern wahrscheinlich schon, was es bedeutet, wenn das eigene Kind stirbt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, diese verlorenen Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt in den Tod. Könnt ihr euch den Schmerz Gottes vorstellen, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod schickt? So sehr hat er die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht mehr verloren sind, sondern gerettet werden. Gottes Schmerz über die verlorenen Menschen ist so groß, dass er es nicht aushält, es einfach dabei zu lassen. Sondern er sucht die Menschen heim in seinem Sohn Jesus Christus. Dafür schlägt sein Herz. Und wenn wir nah an sein Herz kommen wollen, dann müssen wir genau diesen Herzschlag hören. Müssen wir den Schmerz Gottes erkennen. Israel hat es nicht erkannt, hat den Retter abgelehnt. Sie ließen sich nicht von Gott heimsuchen. Was wäre, wenn Jesus nicht auf Jerusalem gesehen hätte, sondern auf Deutschland oder auf Holzhausen? Ich will es noch konkreter machen. Was wäre, wenn Jesus auf mich sieht oder auf dich? Erkennst du, was zum Frieden dient? Erkennst du den Friedenskönig? Erkennst du, dass Christus allein unser Friede ist? Friede mit Gott? Und ist dir bewusst, dass in Jesus Christus Gott zu dir kommt, um dich heimzusuchen, um dich zu retten? Jesus um sein Volk Israel weinte, so weint er meiner Meinung nach auch heute um die Menschen, die ihn nicht erkennen. Wenn wir doch diesen Schmerz Gottes spüren würden, würden wir uns dann nicht aufmachen, um die Menschen heimzusuchen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen, um ihnen zu sagen, Jesus Christus ist gekommen, um Frieden zu machen mit Gott, um dich mit ihm zu versöhnen, um dich zu erlösen. Wenn wir nah an Gottes Herz leben, dann spüren wir die Sehnsucht Gottes, die Menschen zu retten Und dann beten wir für unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen. Dann gehen wir hin und verkünden ihnen das Evangelium. Gott leidet daran, dass Menschen verloren sind. Und es ist sein ausdrücklicher Wille, so steht es auch in seinem Wort, dass kein Mensch verloren geht, weil ihm das wirklich Schmerzen bereitet. Dieser Text stellt uns vor die Frage, weint Jesus auch über uns, über unser Land, über die Christen, die zum Beispiel durch die Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist, durch die Bibelkritik und so weiter, das Wesentliche aus dem Blick verloren haben, nämlich Jesus Christus, den Retter. Immer mehr Menschen wenden sich von Gott ab. Und die Christen, die meisten ziehen sich in ihre Gemeindehäuser zurück und lassen die Welt Welt sein, weil sie dort hinter ihren Mauern, geschützt in ihren Gemeindehäusern, überhaupt nicht mehr den Schmerz Gottes wahrnehmen, den Schmerz über die verlorenen Menschen. Ja, ich glaube, Jesus hat allen Grund, über uns zu weinen. Darum sollten wir die Augen aufmachen und die Ohren. Wir sollten nicht schweigen, sondern Gottes Ruf zur Umkehr, zum Frieden, zur Versöhnung mit ihm hörbar weitertragen. Nah an sein Herz. Das heißt für mich ganz neu, den Schmerz Gottes über die Verlorenen zu spüren und mit Jesus darüber zu weinen. Nah an sein Herz. Das heißt für mich, den Schmerz Gottes über die Verlorenen zu sehen und hinzugehen und sie im Auftrag Gottes heimzusuchen. Ach, dass du doch erkennen würdest, was zum Frieden dient.